MDR Sachsen extra.
Ja, und wir starten heute unsere Interviews mit den Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien zur Landtagswahl in Sachsen. Wir, das sind Jan Kummer und
Uta Deko. In den kommenden 3 Wochen werden bei uns die Spitzenkandidaten von BSW, FDP, Linke, SPD, Grüne, AfD und CDU zu Wort kommen. Warum diese Parteien, wie wir im Wahlkampf berichten, all das können Sie nachlesen im Netz bei mdrsachsen.de. Dort ist unser Wahlkonzept, das Wahlkonzept des Mitteldeutschen Rundfunks, veröffentlicht, ganz transparent.
Wir starten heute mit einem Senkrechtstarter, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, und begrüßen bei uns im Studio die Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Frau Zimmermann. Wir starten zum Warmwerden jetzt gleich mal mit einer ganz knappen Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten.
Also 10 kurze Antworten.
Alter und Wohnort.
63, aus Werdau.
Erlernter Beruf.
Baustoffingenieurin.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Ich war Gewerkschaftssekretärin, auch noch bis zum Schluss jetzt. In diesem Jahr habe ich dann das Amt doch abgegeben.
Was fasziniert Sie an der Politik?
Also es fasziniert mich, dass ich was verändern kann, vor allen Dingen auch Missstände aufzeigen kann und auch immer wieder den Finger in die Wunde legen kann.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Meine Familie.
Ihre größte Macke?
Oh, meine größte Macke. Da müssen Sie meine Familie fragen.
Und Ihre größte Stärke?
Ja, ich kann lange durchhalten.
Das brauchen Sie gerade auch. Wobei entspannen Sie am besten?
Ja, bei Sauna und Radfahren.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Mein letzter Glücksmoment war am letzten Wochenende, da ist meine Enkeltochter, meine 5. Enkeltochter von 6, in die Schule gekommen.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Lucinda Riedley, und zwar Die 7 Schwestern. Da gibt es mehrere.
10 Fragen, 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Ja, das waren die 10 Fragen und tatsächlich 10 kurze Antworten. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Dann haben wir jetzt mehr Zeit, mit Ihnen mehr ins Detail zu gehen. Sie sind die Spitzenkandidatin Ihrer Partei zur Landtagswahl. Wenn der Wähler aber aufs Programm schaut, auf die Präambel zumindest, auf die Einleitung und dann auf die Plakate in Sachsen, dann könnte er durchaus einen anderen Eindruck gewinnen. Da ist überall das Konterfei von Sarah Wagenknecht zu sehen, die ja hier in Sachsen gar nicht antritt. Stört Sie das als Spitzenkandidatin nicht? Stört es die Wähler?
Also erstmal ist nicht nur Sarah Wagenknecht plakatiert, sondern auch die 2 Spitzenkandidaten, mein Co-Vorsitzender Jörg Scheibe und ich. Aber Sarah Wagenknecht ist natürlich die Vorsitzende und sie hat die Strahlkraft. Sie steht für die Themen und wir auch. Und deswegen stört es mich überhaupt nicht, dass Sarah hier sozusagen plakatiert ist, weil ich glaube, das eine ist die Strahlkraft von Sarah Wagenknecht, aber auch die Inhalte, die wir verkörpern, dass wir auch sozusagen auch Wählerzuspruch haben.
Im Vorwort zum Parteiprogramm steht, die Chance, dass wir in Sachsen mitregieren und so tatsächliche Veränderungen durchsetzen können, die ist real. Ist das Wunsch und Anspruch, mitzuregieren?
Also es ist vor allen Dingen unser Anspruch, dass wir was verändern. Und wenn wir in die Regierungsverantwortung kommen, dann werden wir uns natürlich nicht dem entziehen. Wir wollen was verändern und das kann man natürlich nur in Regierungsverantwortung. Aber wir werden sehen, wie am 1. September gewählt wird und ob man uns das Vertrauen danach ausspricht. Und wir haben große Demut vor diesem Wahlergebnis. Es ist recht spannend.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Demut vor dem Wahlergebnis. Ihr Co-Partner Jörg Scheibe hat zuletzt im Juli im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, Zitat, wahrscheinlich wäre es besser für uns, erstmal in die Opposition zu gehen. Nehmen wir jetzt mal die AfD als Beispiel. Die hat als recht junge Partei ja durchaus viele Häutungen hinter sich gehabt. Der Alterschef Gauland nannte das dann damals sogar einen gärigen Haufen, interne Auseinandersetzungen, Machtflügelkämpfe, Austritte. Was macht Sie sicher, dass Ihnen nicht Ähnliches passiert, wenn man in den Landtag einzieht und Sie sagen, wir würden uns dem Regieren nicht entziehen, dann braucht man ja tatsächlich eine Truppe, die dann auch zusammenhält, eine Fraktion, auf die dann auch Verlass ist?
Ja, man kann natürlich auch davon ausgehen, dass wir eventuell auch in die Opposition kommen. Aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir wirklich auch innerhalb der Partei es schaffen, auch ganz konsequent zusammenzuhalten. Und das war auf dem Parteitag, wo wir die Gründung gemacht haben im Februar. Das war auf dem Listenparteitag und auch zum Programm der Parteitag. Und wir haben alle zusammengestanden und haben diese Partei wirklich von unten herauf aufgebaut in Sachsen. Es ist keine leichte Aufgabe, das gebe ich wirklich zu. Aber trotzdem glaube ich, dass wir mit unserer Fraktion, die dann im Landtag einziehen wird, auch zusammenstehen werden.
Das Ziel von Sarah Wagenknecht ist ja aber dann doch vor allem der Bundestag nächstes Jahr. Wäre das nicht ein ganz schönes Risiko aus Ihrer Sicht, wenn es jetzt in einem der Länder nicht so richtig klappen sollte? Für das Abschneiden bei der Bundestagswahl ist ja auch die Performance in den Ländern doch extrem wichtig.
Sicher ist die extrem wichtig, aber wir können natürlich hier auch in Sachsen, wenn wir in den Landtag einziehen, schon den Grundstein auch legen, auch für die Bundespolitik. Im nächsten Jahr sind die Bundestagswahlen und es kommt darauf an, wenn wir in die Regierungsverantwortung kommen, dann müssen wir natürlich auch liefern, denn man legt große Hoffnung in uns, dass wir jetzt wirklich hier auch was verändern und es muss sich was verändern. Mit uns wird es kein weiter so geben.
Der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Vogt meinte, mit Blick aufs BSW, wenn man ein Land führen will, dann braucht man vor Ort eine ordentliche Basis. Das BSW hat bislang relativ wenig Mitglieder. Wie viel sind es jetzt genau?
70 haben wir.
70. Jetzt werfen Ihnen Kritiker vor oder Kritiker werfen dem BSW vor. Das BSW würde seine Weisungen aus Berlin erhalten. Innerparteiliche Debatten würden ja kaum stattfinden, weil Mitglieder auf wenige linientreue Personen beschränkt seien. Das BSW sei eine Kaderpartei. Und damit habe ich jetzt mal den Thüringer SPD-Spitzenkandidaten Meyer zitiert. Ist da was dran?
Also wir sind eine junge Partei und wir werden nicht so schnell wachsen. Und für uns ist wichtig natürlich die Parteimitglieder, aber auch die Unterstützer. Und wir haben ungefähr 2000 Unterstützer in Sachsen, die auch uns behilflich sind jetzt, gerade bei der Plakatierung oder aber auch bei der Flyer-Verteilung. Aber im Endeffekt, glaube ich, kommt es doch darauf an, wie die Partei funktioniert. Und wir haben eine gute Liste aufgestellt. Wir haben fähige Leute auf unserer Liste und wir werden, denke ich, auch dementsprechend eine gute Performance abgeben hier vor Ort. Und deswegen bin ich da nicht der Meinung, dass man unbedingt ganz viele Mitglieder braucht, um eine gute Politik vor Ort zu machen.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie jetzt mit dem guten Ergebnis, sagen wir mal so, in den Landtag einziehen, wenn Sie in Regierungsverantwortung kommen sollten, wo nehmen Sie dann die Leute her, das alles zu besetzen?
Also ich glaube, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Wir,
bei 70 Mitgliedern?
Das müssen ja nicht alles nur Mitglieder sein. Okay. Wir haben eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und das bedeutet natürlich auch, dass wir da auf viel Personal zurückgreifen können. Ich glaube, dass wir da auch kompetente Leute haben werden, wenn es dann so ist, dass wir in Regierungsverantwortung kommen.
Mhm. Wenn man sich Ihre Vita anschaut, Sie haben ja ganz klar zumindest einen Koalitionspartner immer ausgeschlossen und haben gesagt, Sie würden nicht mit der AfD zusammengehen. Wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann ist das extrem glaubhaft. Sprechen Sie da wirklich für den gesamten Sächsischen Landesverband? Also können Sie da die Hand dafür ins Feuer legen, dass dann nicht tatsächlich da es eine Diskussion geben würde, wenn man mit der AfD könnte?
Also ich glaube, da sind wir uns intern alle einig, dass wir keine Koalition mit der AfD machen werden.
Im Spiegel am 25. Juli war zu lesen, dass BSW wolle die AfD nicht ausgrenzen. Man wird nicht aus Prinzip gegen AfD-Anträge stimmen. Das ist das eine. Der Hintergrund war, dass sich das BSW im EU-Parlament gegen den Cordon Sanitaire ausgesprochen hat, also gegen die Abmachung der konservativen, sozialdemokratischen, grünen, liberalen und linken Fraktionen, dass keine extrem rechten Politiker in herausgehobene Positionen im Parlament gewählt werden. Was heißt das dann für Sie im Landtag in Sachsen?
Also man hat ja eigentlich in den letzten Jahren gesehen, dass diese Ausgrenzungspolitik der AfD eigentlich den Höhenflug zeigt. Und die AfD ist ja wirklich in den Umfragen deshalb so hoch, weil sie sich immer wieder als Opfer darstellen können. Und deswegen sagen wir müssen sie inhaltlich stellen. Und deswegen werden wir hier natürlich die Anträge auch genau inhaltlich prüfen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man dort deutlich macht, dass es eben keine Friedenspartei zum Beispiel ist, wenn man weiß, dass die AfD immer wieder Rüstungsanträgen, Aufrüstungsanträgen im Bundestag zugestimmt hat. Oder aber auch, dass es keine soziale Partei ist. Sie wollen keinen Mindestlohn, keinen Mietendeckel. Aber auch bei der gesetzlichen Rente, die wollen sie sogar abschaffen. Das muss man wissen, wenn man sich das Parteiprogramm auch der AfD mal anschaut. Und hier kann man inhaltlich, denke ich, schon auch den Bürgerinnen und Bürgern rüberbringen, dass das schon auch aufgrund des rechtsextremen Flügels eine Gefahr auch für die Demokratie ist.
Die Inhalte sind das eine, Personen sind noch was anderes. Machen wir es nochmal an einem konkreten Beispiel fest. Wenn die AfD stärkste Kraft würde und versuchen würde, eine Minderheitsregierung zu stellen, würde das BSW einen AfD-Ministerpräsidenten dann mitwählen oder sagen Sie, nee, das würden wir natürlich nicht?
Das würden wir nicht machen.
Sie selbst sind parteipolitisch sozialisiert in der SPD, um das jetzt an der Stelle auch mal zu erwähnen, von der Biografie her, Sie saßen sogar mal kurz im Sächsischen Landtag für die SPD 2004, aber eigentlich nicht wirklich, ne? Das war bloß das Nachrücken und ein Übergang. Sie sind aber 2005 wegen der Agenda 2010 und Hartz IV ausgetreten, saßen dann von 2005 bis 2021 für die Linke im Bundestag. Dort sind Sie 2021 nicht mehr aufgestellt worden, und damit wir auch das Gerücht mal aufgegriffen haben, es hieß dann immer mal von ehemaligen Weggefährten, der Grund, warum sie zum BSW gegangen wäre gewesen, weil sie nicht aufgestellt wurden. Sie schütteln schon den Kopf.
Das ist völliger Blödsinn. Also erstmal muss man wissen, dass ich nicht aufgestellt worden bin, weil ich zum Wagenknecht-Flügel gehörte, schon lange. Ich glaube auch, dass das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, dass es eigentlich die Politik ist der letzten Jahre, die mich da dazu gebracht hat, hier jetzt auch nochmal diese Wurzelarbeit für das BSW zu machen, weil die Politik muss sich einfach verändern. Ich bin Gewerkschafterin und 30 Jahre Gewerkschafterin gewesen. Ich habe auf Betriebsversammlungen geredet oder auf Streiks und kenne genau die Situation der Menschen. Und hier was zu verändern, das ist eigentlich mein Antrieb für dieses BSW.
Sie sind ja damals aus der SPD ausgetreten, weil Sie Hartz IV so unsozial fanden, unter anderem. Ne? Bei Sarah Wagenknecht, also beim BSW, ist mir jetzt nicht ganz klar, ob Sie nun für oder gegen Leistungskürzungen sind und ob Sie für oder gegen eine Erhöhung des Bürgergelds sind.
Also das Bürgergeld ist wichtig, dass die Menschen eine soziale Absicherung haben. Und ich finde aber, dass man hier mit dem Bürgergeld immer wieder versucht, irgendwie Debatte zu machen, die eigentlich gar nicht so richtig notwendig ist. Weil es sind gerade bei den Bürgergeldempfängern auch viele alleinerziehende Muttis, viele ältere Menschen sind dort mit dabei, die einfach auch nicht arbeiten können aus realistischen Gründen, wie zum Beispiel die Alleinerziehenden, die keine Kita-Plätze finden oder auch in den Randzeiten keine Betreuung, und die Älteren, die einfach nicht mehr können. Und deswegen glaube ich, das ist so eine Stellvertreterdebatte, die da geführt wird. Das Bürgergeld braucht es für diejenigen, die wirklich in solche Situationen kommen, dass sie eben keine Arbeit nachgehen können.
Nun geht es ja um eine Landtagswahl in Sachsen. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass es eigentlich kaum um landespolitische Themen geht, wenn man auf der Straße, auch wenn Sie unterwegs sind auf der Straße, wie auch heute wieder. Aber ihre Parteichefin zum Beispiel, die hat ja auch ein bundespolitisches Thema zur Bedingung gemacht für eine Koalition in Sachsen, die Haltung der Partner zum Ukraine-Krieg nämlich, um auch hier zu zitieren. Vor 2-3 Wochen hatte sie noch gesagt, wir werden uns nur an einer Landesregierung beteiligen, die auch bundespolitisch klar Position für Diplomatie und gegen Kriegsvorbereitung bezieht, gegen neues Wettrüsten. Jetzt am Wochenende kam noch mal eine verschärfte Bedingung von ihr auf den Tisch. Das BSW wird sich nur an einer Landesregierung beteiligen, die die US-Raketenpläne klar ablehnt. Die Thüringer BSW-Spitzenkandidatin Wolf freute sich heute im Weltinterview über die Haltung von Michael Kretschmer. Sie auch?
Also Michael Kretschmer ist ja doch eher ein Einzelkämpfer in seiner Partei. Er setzt sich ja auch für Friedensverhandlungen und gegen Waffenlieferungen ein. Das ist richtig, da kommen wir auch zusammen. Aber man muss wissen, dass Friedrich Merz natürlich die Waffenlieferungen befürwortet. Und im Endeffekt ist das dann Bundespolitik und dort wird das entschieden. Deswegen sagen wir immer, eine Stimme für die CDU ist auch eine Stimme für Friedrich Merz, der eben halt die Waffenlieferung möchte. Ich finde das aber richtig und wichtig, dass Sarah natürlich solche Themen setzt, weil das Frieden gehört zu unserem Markenkern. Und deshalb ist es natürlich richtig, wenn sie uns hier auch im Wahlkampf unterstützt mit den Themen, die wir im Wahlprogramm haben. Und ich kann das nur befürworten, dass wir hier die Unterstützung auch von Sarah Wagenknecht haben.
Jetzt werden Sie ja hier im Sächsischen Landtag nicht über Krieg und Frieden entscheiden, auch wenn das auf den Plakaten steht. Aber Sarah Wagenknecht zieht die roten Linien, wann Sie hier in Sachsen sagen dürfen, ja oder nein?
Überhaupt nicht. Also sie bringt die Dinge, die bei uns im Wahlprogramm stehen. Und da würde ich eher sagen, dass zum Beispiel Friedrich Merz Herrn Kretschmer vorschreibt, welche Koalition er eingehen darf oder nicht. Das hatten wir ja auch Anfang, Mitte des Jahres.
Den Versuch und dann ist er ja zurückgerudert und hat auf Druck der Länder gesagt, das wird in den Ländern entschieden.
Ganz genau. Aber trotzdem, Friedrich Merz redet hier natürlich rein. Und ich finde es einfach nur angemessen, dass Sarah Wagenknecht natürlich für uns Wahlkampf macht hier und solche Punkte auf die Tagesordnung bringt. Und wir können im Landtag schon einiges bewegen, indem wir eben Bundesratsinitiativen starten. Und ich glaube, da ist die CDU nicht so weit von uns entfernt, hier zumindest im Namen von Michael Kretschmer. Und dann kann er auch beweisen, ob er wirklich zu den Themen so steht, wie er das immer im Wahlkampf denn dort so sagt.
Aber um bei Ihnen nochmal ganz klar nachzufragen, weil auch die sächsische CDU ja gekontert hat auf diese Bedingungen, die Sarah Wagenknecht gestellt hat und gesagt hat, wir hier in Sachsen klären unsere Dinge selbst und lassen uns nicht von Leuten aus Berlin oder anderswo reinquatschen. Entscheidet letztlich über eine Koalition in Sachsen die Parteichefin oder der Sächsische Landesverband? Weil es wird ja schon so ein bisschen der Eindruck vermittelt, sie würde das dann Sarah Wagenknecht aus dem Saarland über Sachsen und Thüringen entscheiden?
Natürlich nicht. Also das ist, glaube ich, eine Mehr. Und wir werden hier in Verhandlungen gemeinsam, wenn es denn soweit kommt, werden wir gemeinsam dann auch die Themen so besprechen.
Um auch an der Stelle nochmal nachzufragen, wenn es zu den Verhandlungen kommt, auch mit Blick auf diese Vorwürfe von wegen Kaderpartei und es gibt ja gar keine innerparteiliche Diskussion. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie das dann innerparteilich ausgestalten? Wird die Parteibasis, also die 70 Leute, werden die dann Ja oder Nein sagen zu einer möglichen Koalitionsverhandlung überhaupt, ob man nach den Sondierungsgesprächen weitermacht oder zu einem möglichen Koalitionsvertrag? Haben Sie da schon mal überhaupt drüber nachgedacht?
Naja, man muss ja immer sehen, wir sind eine junge Partei. Wir sind
deswegen
ja erst mal ein halbes
so
Jahr
mit dem
alt.
Schon mal drüber nachgedacht.
Und wir arbeiten zwar schon professionell und wir werden natürlich die Parteibasis befragen, ob wir überhaupt in Sondierungsgespräche gehen. Das wird bei uns dann auch entschieden werden und da werden wir natürlich mit der Parteibasis zusammen reden.
Ich muss trotzdem noch mal kurz auf die Friedensproblematik zurückkommen. Schon die alten Römer wussten ja, wer Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Auf den BSW-Plakaten oder einigen Wahlplakaten steht Diplomatie statt Kriegstreiberei. Wer ist jetzt aber in diesem Fall konkret der Kriegstreiber?
Na, das ist ja eindeutig, dass Putin den Krieg angefangen hat und dass es ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Aber man muss natürlich auch die Vorgeschichte dazu betrachten. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass wir den Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen werden, sondern hier müssen Verhandlungen ran. Und da kann auch keiner Vorbedingungen stellen. Also weder Putin noch Zelensky. Ich denke, dass da wirklich verhandelt werden muss, in dem Sinne, dass man vorher keine Vorbedingungen stellt.
Also auch nicht die Frage klärt, ob die Ukraine Gebiete aufgeben muss oder nicht?
Die Frage können wir gar nicht klären. Also die müssen in die Verhandlungen mit rein. Das kann nur sozusagen Putin mit Zelensky klären.
Wir wollen es jetzt nicht ausdiskutieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, Sie haben jetzt wieder gesagt, man muss sich die Vorgeschichte anschauen. Mit Vorgeschichte meinen Sie konkret was?
Konkret meine ich da die Osterweiterung, die ja das auch das Argument von Putin ist. Deswegen heiße ich diesen Krieg nicht für richtig. Aber ich finde, das gehört einfach dann auch zur Wahrheit dazu.
Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass selbst 2004 Putin mit den Eintritten in die NATO kein Problem hatte, dass Gorbatschow mit Eintritten in die NATO kein Problem hatte, kann man auch anhand von Dokumentationen noch mit nachlesen. Aber wie gesagt, ich will es nicht vertiefen, es sind unterschiedliche Haltungen und unsere Hörer können sich und machen sich an der Stelle ja ohnehin ihr Bild, aber es ist ja natürlich an uns an der Stelle darauf hinzuweisen, dass es dazu eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge und die Faktenlage gibt.
Aber ich würde noch ganz kurz doch noch was dazu sagen. Es geht ja auch um eine europäische Sicherheitsarchitektur. Und die müssen wir hinkriegen. Und wir brauchen einfach dazu auch Verhandlungen, weil Frieden kann nur mit Russland funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch eine europäische Sicherheitsarchitektur dann hinkriegen,
an der auch Russland ein Interesse haben müsste. Und die letzten NATO-Erweiterungen, das waren eben die nordischen Länder, die jetzt dringlich und schnell in die NATO gegangen sind. Auch das ist Teil der Wahrheit, eben aus Angst vor Putin. Aber das wäre ein Thema für eine ganze...
Da waren noch andere Länder vorher dabei.
Also davor waren noch andere Länder, aber ich sage ja, das ist ein Thema für eine eigene Stundensendung. Genau. Wir wollen ja mit Ihnen irgendwann auch zu den sächsischen Themen kommen. Jetzt haben ehemalige Bürgerrechtler, und das ist der letzte Punkt dazu, ehemalige Bürgerrechtler der DDR haben einen offenen Brief geschrieben, über den ist jetzt auch schon viel gesprochen worden, in dem sie dem BSW vorwerfen, zu lügen und russische Propaganda zu verbreiten. Verletzt sie sowas? Hat sie nicht überrascht oder wie gehen sie damit um?
Also ich fand es schon sehr bedenklich, weil ich glaube, wir sind die einzige Partei, die sich wirklich konsequent für Frieden einsetzt und gegen Waffenlieferungen. Und man könnte dort jedes einzelne Argument widerlegen. Dafür reicht sicher die Zeit jetzt nicht. Aber ich finde das schon sehr, sehr bedenklich, wo wir gerade im Osten ja immer für Frieden auch gekämpft haben. Und deswegen muss ich sagen, also ich finde das schon teilweise auch eine Denunziation.
Die Bürgerrechtler, die Linke würde jetzt wahrscheinlich, wenn Susanne Schaper hier sitzen würde, würde die wahrscheinlich auch an die Decke gehen, wenn sie sagen, sie sind die einzige Friedenspartei. Die nehmen das auch für sich in Anspruch. Aber wie gesagt, wir wollen ihre Position dem Hörer vorstellen und die Hörer machen sich dann selbst ihr Bild, können ja viele Dinge auch nochmal nachlesen. Jan hat vorhin die alten Römer zitiert, die gesagt haben, wer Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Das heißt eben auch, die Bundeswehr in eine entsprechende Situation zu bringen. Das ist ja die Argumentation der Bundesregierung beispielsweise und damit sind wir bei dem Programm. Bei Ihrem Programm, Sie wollen die Kooperation des Freistaats Sachsen und der Bundeswehr beenden, heißt es da. Die sächsische Staatsregierung bekennt sich nach wie vor zu einer Ansiedlung der Bundeswehr in der Oberlausitz. Dort bietet der Freistaat für die Bundeswehr attraktive und sinnvolle Standortvarianten. Damit unterstützen wir die steigenden Bedarfe der Bundeswehr und gestalten den Strukturwandel in der Lausitz mit positiven Auswirkungen der Stationierung auf das Auftragsvolumen für regionale Unternehmen, die demografische Entwicklung, die Infrastruktur und vieles mehr. Das ist bislang die Position der sächsischen Staatsregierung, also auch der sächsischen CDU. Sie sehen da keine positiven Effekte, würden also darauf drängen, dass es diese Ansiedlung in der Lausitz nicht gibt und das lieber anderen Bundesländern überlassen, um da es eben auch mal konkret zu machen?
Also ich weiß nicht, ob man beim Strukturwandel jetzt unbedingt Militär ansiedeln muss. Da gibt es andere Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen und auch die Infrastruktur dort zu verändern und zu verbessern. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt überall, wo wir irgendwelchen Strukturwandel durchführen, dass wir dort dann Militär ansiedeln. Wir müssen doch einfach auch das Interesse haben, dass endlich Abrüstung stattfindet. Und es muss doch auch mal kluge Köpfe wieder geben und muss sagen, wir können nicht aufrüsten ohne Ende. Erstens mal kostet das sehr, sehr viel Geld. Zweitens birgt es die Gefahr, dass wirklich ein Krieg ausbricht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, in den letzten Monaten, ich habe selbst Krieg erlebt in Israel. Am 7.10. war ich in Israel gewesen und war dort mit meinen Enkelkindern im Urlaub. Und neben uns 200 Meter ist eine Bombe niedergegangen. Und ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Angst. Und ich habe 4 Tage lang diesen Krieg dort erlebt. Und wenn man das erlebt, glaube ich, dann sieht man Krieg noch ganz anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wir doch nicht immer mehr Militär ansiedeln, dass wir was dagegen tun, dass wir eben nicht mehr so aufrüsten.
Das ist Ihre Position. Sie hätten also nicht lieber die Situation, dass Sie sagen, wenn uns jemand angreift, der offenbar ja momentan nicht bereit ist, abzurüsten, dann bin ich wenigstens in der Stärke, durch die Drohung dafür zu sorgen, dass der sich gar nicht traut, uns anzugreifen. Das gehen Sie nicht mit, den Gedanken der Bundesregierung an der Stelle.
Es wäre eigentlich schön, wenn die Bundesregierung auch nach der Erfahrung der 2 Weltkriege, die wir gemacht haben, endlich mal versucht, auch auf der Welt zu Abrüstung weiter oder auf Abrüstung weiter zu drängen. Das wäre, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, was Deutschland auch leisten könnte.
Kommen wir nochmal genauer jetzt zum Wahlprogramm hier des BSW für Sachsen, mit dem Sie angetreten sind. Hat 47 Seiten. Überschrieben ist es mit Sachsens Zukunft, friedlich, vernünftig, gerecht. Etwas, das so bei anderen Parteien jetzt nicht auftaucht, ist eine, na, nennen wir es mal ganz salopp, Ossi-Quote. Ja, also Sie fordern mindestens 50% der Stellenneubesetzungen mit ostdeutschen Bewerbern im öffentlichen Dienst. Die Freien Wähler, die kritisieren das als Denkmal der Ahnungslosigkeit, das sei schlicht nicht richtig umzusetzen. Wer zählt denn jetzt über 30 Jahre nach der Wende als Ossi? Reicht es, wenn man hier geboren ist? Muss man seinen Wohnsitz hier haben? Oder wie viele Jahre muss man jetzt hier gelebt haben, um als Ossi durchzugehen?
Also erstens sind wir uns doch, glaube ich, auch einig, dass wir 34 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch damit Probleme haben, dass Ostdeutsche in Führungspositionen hier in Ostdeutschland kommen oder in ganz Deutschland. Und das ist, glaube ich, so auch der Grund, dass das mit 34 Jahren nach der deutschen Einheit einfach nicht sein kann.
Das ist ein Fakt. Darüber hat der MDR super Dokus gemacht. Aber die Frage ist ja tatsächlich an der Stelle, wie kann man das realistisch umsetzen? Das, warum sie es drin haben, ist nachvollziehbar, ich glaube, für viele Ostdeutsche. Aber wie will man das denn dann tatsächlich realistisch umsetzen?
Also die Verordnung dann dazu, die muss natürlich dann über Juristen laufen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir hier Leute berücksichtigen, die natürlich aus Ostdeutschland kommen. Es gibt natürlich schon viele da, die sind nach der Wende hierher gekommen, die Kinder sind hier geboren. Und dann würde ich natürlich auch sagen, dass sind Ostdeutsche. Aber prinzipiell ist es doch die politische Botschaft, die wir damit rüberbringen wollen, dass eben wir 34 Jahre nach der Wende eben immer noch da Nachholbedarf haben. Ich bin sonst auch nicht so für Quoten, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Das wollte ich gerade fragen.
Ich bin auch sonst nicht für Quoten.
Letztlich
das
sollte doch immer Qualität vor Quote gehen, oder?
Ja,
oder
das ist richtig. Aber wenn es nicht anders geht, glaube ich, ist es mal notwendig, dass man hier auch mal auch ein Zeichen setzt.
Wobei, wenn ich Sie sehe, Sie lächeln jetzt, Sie wissen selbst, dass das juristisch das so sauber zu definieren schwierig ist. Wir kennen ein Beispiel, wir hatten uns drüber unterhalten, die sind im Osten geboren, dann aber gleich in den Westen gegangen, nach der Geburt mit ihren Eltern. Das wird schwierig, das zu definieren. Weiteres Thema, das tatsächlich ein weiteres Thema, das Wähler im Wahlkampf oft nennen und das sich in den letzten Jahrzehnten als ein hochkompliziertes Thema rauskristallisiert. kristallisiert hat. Ist das Thema Migration auch ein bundespolitisches Thema bei Ihnen unter Punkt 4, unkontrollierte Migration stoppen? Was machen Sie anders als die anderen, damit es dann gelingt?
Also das Wichtigste ist doch, dass wir wirklich die Systeme, die sozialen Systeme nicht überlasten. Es geht um die unkontrollierte Migration, dass Menschen hierher kommen, die einfach auch keinen Anspruch haben auf Asyl. Wir sind uns einig, dass wer aus dem Krieg kommt, der erhält Asyl hier bei uns. Das ist selbstverständlich. Aber wer jetzt nicht zu uns kommen kann, der jetzt einfach nur aus anderen wirtschaftlichen Gründen hierher kommt. Wir können nicht alle aufnehmen.
Das heißt konkret?
Das ist für uns die Grundfrage. Das heißt, dass die gerade die Kommunen völlig überlastet sind, dass die Kitas überlastet sind, dass wir nicht so viele Deutschkurse anzubieten haben, dass die Integration nicht stattfindet, dass die Menschen vor Ort keine Gesundheitsversorgung mehr haben. Das sind doch aber die Grundprobleme, die wir anerkennen müssen.
Die Probleme sind ja benannt inzwischen, die leugnet, glaube ich, niemand mehr. Die Frage ist, wie man das lösen kann. Sie haben gesagt, dass eben nur noch die Menschen kommen, die tatsächlich Anspruch haben. Jahrzehntelanges Problem, zum einen die zurückzuweisen, oder zurückzuschicken, die keinen Anspruch haben, zum anderen dafür zu sorgen, dass die nicht kommen, die keinen Anspruch haben. Wie wollen Sie das lösen?
Also wir wollen auf jeden Fall an den EU-Außengrenzen, wollen wir die Asylverfahren machen. Das wäre ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben halt die Menschen auch nicht erst hier haben bei uns in Deutschland, sondern dass dort die Verfahren gleich laufen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir für abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber, also die keinen Status hier bei uns bekommen, nur noch Sachleistungen zur Verfügung stellen und natürlich aber dann auch Hilfen für die Rückkehr mit anbieten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und diejenigen, die bei uns kriminell wären, die müssen sofort abgeschoben werden. Also das sind so die drei Punkte, die wir sehen. Und das ist, glaube ich, ist auch wichtig, dass die Menschen einfach auch sehen, dass unsere Kommunen völlig überlastet sind und da hier was passieren muss.
Wenn man den sächsischen Innenminister fragt, der würde Intensivtäter auch gerne schnell abschieben, der würde auch Ausreisepflichtige gerne schnell abschieben, sagt er. Konkret scheitert das dann meist an den Herkunftsländern. Es scheitert an mangelnden Papieren. Es scheitert, zum Beispiel nehmen wir jetzt Afghanistan, Syrien, da ist die Geschichte ja nochmal anders. Würden Sie tatsächlich sagen, okay, dann müssen wir mit den Taliban verhandeln, dann müssen wir mit einem syrischen Machthaber Bashar al-Assad verhandeln?
Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen dann auch zurückkehren. Und das ist natürlich Verhandlungssache. Das ist ja völlig klar. Aber es muss endlich umgesetzt werden. Es ist in den letzten Jahren, 9 Jahre, wo wir schon darüber diskutieren. Und deswegen muss es einfach jetzt auch mal umgesetzt werden und nicht geredet werden. Und das müssen die Verordnungen dann her, sodass auch die Menschen dann abgeschoben werden können. Das ist für uns ein wichtiger Fakt und auch ein wichtiges Thema.
Aber eben bundespolitisches. Die Probleme sehen Sie auch.
Bundespolitisch, das ist richtig, aber gerade was die Kommunen angeht, dass die Versorgung hier vor Ort auch stattfindet, dass die Gesundheitsversorgung, die Schulplätze, die Kita-Plätze, das müssen wir ja hier bei uns in Sachsen leisten. Und da ist es uns wichtig, dass wir hier auch den Menschen auch vor Ort so ein Sicherheitsgefühl geben, ja, weil viele haben Angst, das muss man ja auch immer wieder sagen, viele haben Angst auch vor Fremden und die Kriminalstatistik zeigt ja auch deutlich, dass die auch gerade im Ausländerbereich zugenommen hat. Das muss man ja auch ansprechen. Und dass wir hier auch den Menschen, die hier wohnen, ein Sicherheitsgefühl geben.
Das merken wir ja immer wieder, dass das Sicherheitsgefühl das eine ist, die tatsächliche Kriminalitätsbelastung eine andere. Wie wollen Sie den Menschen dieses Sicherheitsgefühl geben? Was wollen Sie bei der Unterbringung von Asylbewerbern anders machen, damit es eben zu einem höheren Sicherheitsgefühl kommt?
Also das Erste sind wirklich erstmal, dass die Asylverfahren auch schneller gehen, dass dort entschieden wird.
Das wollen Sie wie erreichen?
Dass Also die Asylverfahren brauchen ja alle sehr, sehr lange und hier muss man natürlich konsequenter dann sein, auch von den Behörden. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich gerade im Grenzbereich...
Konsequenter sein ist, die Asylverfahren dauern lange, weil Personal, also sie würden Personal ausbauen in den Behörden, damit die Asylverfahren schneller behandelt werden können und sie würden... Wieder- und Einspruchsmöglichkeiten reduzieren. Das wären ja die zwei Punkte, die man sozusagen beeinflussen könnte.
Also gerade beim Personal müsste man dann natürlich nachlegen, das ist richtig. Das ist ja auch immer so dieses Thema, was dann angesetzt wird. Aber ich glaube, dass wir wirklich auch dafür sorgen müssen, dass die Menschen gerade auch im ländlichen Bereich dort mehr merken, dass sie durch Bürgerpolizisten zum Beispiel doch auch eine gewisse Sicherheit haben. Und ich meine, wenn ich weit und breit einen Bürgerpolizisten habe, reicht das nicht. Wir brauchen mehr Grenzkontrollen. Das hat ja die Fußball-EM gezeigt, dass die wirksam ist. Und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass wir diese Grenzkontrollen weitestgehend so weitermachen können.
Also die Idee von Michael Kretschmer einer Grenzpolizei halten Sie für eine gute Idee und da gibt es schon mal keine Probleme mit ihm?
Naja, Michael Kretschmer hat die Grenzpolizei jetzt ins Gespräch gebracht, aber im Endeffekt wird er ja keine zusätzlichen Polizisten haben. Es ist ja einfach eine Bundesaufgabe, das muss man sehen. Aber er verschiebt ja eigentlich nur so das Personal hin und her. Denn 400 Polizisten mehr zu haben, das ist schon erstmal zu erbringen. Und deswegen ist das einfach auch jetzt so ein bisschen Wahlkampfgetöse aus meiner Sicht.
Aber Sie sagen auch, Sie wollen mehr Polizei in die Fläche bringen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Da stellt sich bei Ihnen doch die gleiche Frage, woher dann nehmen?
Naja, wir müssen schauen, dass wir doch mehr Polizisten einstellen. Das ist ja auch das, was Michael Kretschmer will. Da sind wir uns auch einig.
Die kann man erst einstellen, wenn man sie ausgebildet hat, also auch mehr ausbilden gleich?
Ja, man muss gucken, inwieweit man dann auch die Polizisten auch von Bürokratie befreien kann. Da hat man auch schon mal ein Potenzial, was man mit nutzen kann. Und man muss aber auch dafür sorgen, dass die Polizisten, die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, auch eine Wertschätzung bekommen. Also das heißt, die Aufstiegschancen müssen besser geordnet sein. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung.
Da spricht die Gewerkschafterin.
Das ist richtig.
Kommen wir nochmal zurück nach Sachsen. Was man hier machen könnte, und das fordern Sie ja auch, sind verpflichtende Deutschtests für Kinder ab 3 Jahren. Bei Defiziten sollen die dann einen Kita-Besuch machen. Also das soll auch verpflichtend sein. Gilt es dann nur für Migrantenkinder?
Nein, das gilt auch für deutsche Kinder, weil man hört jetzt auch immer wieder, dass viele deutsche Kinder auch nicht richtig Deutsch sprechen. Also das ist generell für alle Kinder die verpflichtenden Deutschtests. Und da ist muss man natürlich in der Kita anfangen. Und ich glaube, dass wir da jetzt, wenn wir da zum Betreuungsschlüssel kommen, dass wir da jetzt auch ein Potenzial haben, weil wir die geburtenschwachen Jahrgänge, schwächeren Jahrgänge jetzt haben. Und da könnte man natürlich sich intensiver um die Qualität in den Kitas kümmern.
Ist ein spannender Punkt. Dort scheiden sich ja die Geister bei den Parteien. Die CDU will ein kostenfreies, verpflichtendes Vorschuljahr. Das wäre was ihrem Gedanken zu schauen, wie weit die Kinder eigentlich mit Deutsch sind, wenn sie 3 sind, ja auch entgegenkommen würde, kostet aber Geld. Andere Parteien, die SPD zum Beispiel, sagen, wir wollen das lieber in den Betreuungsschlüssel geben. Das Schönste wäre natürlich, man könnte beides machen, aber mit Blick auf die Finanzlage wagt sich jetzt keiner so weit raus und sagt, wir wollen beides machen und Sie sagen, eigentlich müssen wir beides machen und die Finanzen dann woanders hernehmen?
Also wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir eine frühkindliche, gute Betreuung haben. Dass die Kinder eben schon gut im Vorschuljahr auf die Schule vorbereitet werden. Und das kann ich nur, wenn ich auch genügend Personal in den Kita-Einrichtungen habe. Und diese Chance haben wir jetzt. Und eine Kita zu schließen, glaube ich, das wäre überhaupt nicht gut, weil wir wirklich dafür sorgen müssen, dass die Kinder besser betreut werden von der Qualität her.
Jetzt schließen ja die Kommunen die Kitas, weil die Kommunen sagen, uns ist in den letzten Jahren, also wir haben schlicht das Geld nicht, wir bräuchten dann mehr Geld vom Freistaat. Das heißt, oder impliziert, dass sie sagen, wir müssen auch die Schlüssel und die Finanzzuweisungen für die Kommunen an der Stelle deutlich erhöhen.
Ja, und das muss man natürlich sich den Haushalt ganz genau angucken. Und da spielt ja auch die Investitionsbremse, Schuldenbremse im Allgemeinen geläufig eine wesentliche Rolle. Also mit dieser Schuldenbremse hat sich Sachsen ja so ein bisschen auch die Investitionen in die Zukunft genommen. Und da sehen wir auch einen wesentlichen Ansatz, um dort auch wieder frisches Geld hier nach Sachsen zu holen.
Wäre die Schuldenbremse, an der sich ja die SPD bereits und die Grünen, die haben sich ja, was die Schuldenbremse angeht und die Corona-Rückzahlungen, also die Rückzahlung der Corona-Schulden, da hat Sachsen das ja sehr restriktive auf 8 Jahre gemacht. SPD und Grüne wollten das zumindest verlängern, damit der Haushalt dort freier atmen kann die nächsten Jahre. Alles an der CDU gescheitert. Wäre das für Sie so eine rote Linie? Also, dass Sie sagen, da muss Bewegung rein, damit wir finanziell flexibler sind?
Das ist das Wichtigste eigentlich. Wie können wir es machen, dass wir wieder mehr Investitionen in die Zukunft hier in Sachsen machen können? Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, auch was wir fordern. Also in Krisenzeiten investiert man ja, damit man dann im Aufschwung sozusagen gut vorankommt. Und man hat ja gewisse Spielräume. Und gerade, was Sie ansprechen, die Tilgungsfrist mit 8 Jahren, das ist, andere Bundesländer haben 50 Jahre. Und wir haben uns hier 8 Jahre ohne Not auferlegt. Also das ist damals wirklich dumm gewesen, dieses so zu machen und dann noch in die Verfassung reinzuschreiben. Bayern hat überhaupt nichts festgeschrieben bei der Schuldenbremse. Also man sieht eigentlich, dass man Möglichkeiten hat durch Beteiligungsgesellschaften, aber auch Ermächtigungen für die Kommune, dass sie Kredite aufnehmen können, die dann von der Tilgung her und von den Zinsen her über das Land laufen. Man verschafft sich dadurch auch Spielraum im Haushalt. Wenn ich jetzt zum Beispiel für die Verbesserung der Schulen die Kommunen damit beauftrage, dass sie sozusagen sich darum kümmern und dann Investitionsspielräume schaffe im Haushalt für Krankenhausinvestitionen zum Beispiel, wo der Freistaat ja völlig auch versagt hat. Dort gab es ja ganz wenig Investitionen und da brauchen wir ja auch viel Geld. Also die Schuldenbremse, dort die Möglichkeiten, die wir haben, das müssen wir auf jeden Fall in den Griff kriegen.
Frag nochmal knallhart nach, wäre eine rote Linie, wäre etwas, was für Sie unbedingt in den Koalitionsvertrag müsste, dass man, wobei das Problem bei der Schuldenbremse ist, man braucht die Zweidrittelmehrheit in der Verfassung, aber dass man zumindest, was die Rückzahlung der Corona-Schulden angeht, dort andere Wege gehen muss.
Das ist bei der Zweidrittelmehrheit brauchen Sie bei der Tilgungsfrist auch. Die brauchen Sie bei der Tilgungsfrist auch. Aber wir wollen ja nicht über die Schuldenbremse die Kredite aufnehmen, sondern über Beteiligungsgesellschaften des Landes. Das ist möglich. Das macht Berlin, Nordrhein-Westfalen und das können wir auch. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und das ist für uns wichtig und das wird auch im Koalitionsvertrag eine wichtige Rolle spielen.
Da hätten Sie wahrscheinlich mit der SPD dann eher jemand auf ihrer Seite als mit der CDU. Da wird das mit der CDU würde das dann ein harter Knochen werden.
Das sehen wir am 1. September dann.
Bei Ihnen liest man zum Thema Wirtschaft natürlich auch wie bei allen anderen den Punkt Bürokratieabbau, ist auch eher allgemein, nicht ganz konkret. Und ganz ehrlich, wir gucken uns zu jeden Wahlen wieder an, weil jede Partei zu jeden Wahlen ganz dolle vor sich herträgt. Wir wollen Bürokratie abbauen. Wir versprechen das den Handwerkern. Wir versprechen das den Kommunen. Haben Sie ein paar konkrete Ansatzpunkte, die Sie nennen können und sagen, das ist in den letzten Jahren nicht gemacht worden, das würden wir aber machen?
Also gerade der Bürokratieabbau, der ist ja, das ist ja wirklich immer nur ein Versprechen, was die Politiker. Nun kann ich sagen, wir waren noch nie in Regierungsverantwortung, und aber wir werden das auf jeden Fall definitiv tun. Wir haben das 4. Bürokratieentlastungsgesetz von der Bundesregierung, und mit jedem Bürokratieentlastungsgesetz ist Bürokratie mehr aufgebaut worden. Und die Kammern hier in Sachsen haben den Minister schon jedes Jahr gelöchert mit Vorschlägen. Vorschlägen, wie man Bürokratie abbauen kann. Und wir haben gute Gespräche mit den Kammern hier geführt. Ich glaube, die würden uns da sehr unterstützen, wenn es um den Bürokratieabbau geht und wo wir anfangen können. Und ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel zum Ausmisten.
Etwas, womit man zum Beispiel sich weder bei den IHKs noch den Handwerkskammern und den Wirtschaftsverbänden Freunde macht, ist zum Beispiel ein Vergabegesetz. Da argumentiert die Wirtschaftsseite immer, das ist alles zu bürokratisch. Die Parteien von SPD, Grüne, Linke würden sich auch die Gewerkschaft wollen ein Vergabegesetz, weil sie sagen, nur damit sind gute Löhne durchzudrücken. Wo stehen Sie da?
Also wir wollen
also ein neues Vergabegesetz.
Wir unterstützen das auch, das Vergabegesetz. Ich glaube, das ist auch schon wichtig. Ich habe da selber mit dran gearbeitet in all den Jahren. Und ja, das muss endlich kommen, dass hier dann wirklich auch gute Löhne gezahlt werden. Das ist aber für den öffentlichen Bereich. Und wir müssen gucken, wie wir das dann auch in der Wirtschaft umsetzen.
Was viele Leute auch umtreibt und wuschig macht im Moment, ist das Thema Energiepolitik, Energiewende. Bei Ihnen im Programm steht kein Kohleausstieg vor 2038. Sie wollen sich andererseits für erneuerbare Energien einsetzen, sagen aber auch, dass Energiepolitik sich am Bedarf der Bürger orientieren soll und muss. Greifen wir einen Punkt heraus. Passt das mit Ihnen wieder mit der CDU ganz gut zusammen? Sie sagen Nein zum Verbrenner aus. Die Wirtschaft, die Sie unterstützen wollen, klingt da anders. Mittlerweile auch ziemlich genervt, muss man sagen. Der VW-Konzern zum Beispiel plädiert dafür, an der EU-Vorgabe festzuhalten. Also laut Berichterstattung, wie man immer wieder liest und hört, drängen auch viele Autozulieferer in Sachsen darauf, dass der grobe Zeitplan bestehen bleibt. Unternehmen haben investiert und brauchen Planungssicherheit, sagt zum Beispiel der Max Jankowski, Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Es wäre ein Irrweg, jetzt zurück zum Verbrenner zu gehen. Hört diese Forderung für sich für den veränderungsgenervten Wähler einfach besser an? Oder warum haben Sie das so in Ihrem Programm aufgenommen, dieses Verbrenner aus?
Also man muss das ja unterscheiden. Wir sind gegen das Verbot. Ja, das Verbrenner aus. Das ist ja der Unterschied. Wir sind gegen das Verbot, dass man den Leuten vorschreibt, ihr müsst ab dann und dann euer.
Also kommt dann die Technologieoffenheit ins Spiel.
Das zum einen, aber auch das ist ja auch der Fehler, der gemacht worden ist, auch von den Grünen hauptsächlich, dass dort die Elektroautos forciert worden sind. Aber im Endeffekt gibt es gar nicht so viele Ladestationen, dass jeder sagt, um Gottes Willen, komme ich da überhaupt von A nach B. Und das ist ja der große Punkt, dass man hier einen falschen Weg gegangen ist. Und dann kommt hinzu, dass natürlich so ein Elektroauto auch sehr, sehr viel Geld kostet. Und wenn ich die Löhne in Sachsen angucke, dann sind wenige Menschen in der Lage, sich wirklich hier so ein Verbrenner, so ein Elektroauto zu kaufen. Hier muss die Industrie, die Automobilindustrie noch sehr hart daran arbeiten, dass da wirklich die Preise runtergehen, dass die Leute sich das wirklich leisten können. Und das ist der Punkt. Also wir sind gegen das Verbot, aber wir müssen natürlich auch schauen, das heißt nicht, dass wir jetzt, also wir wollen wirklich die Industrie dort auffordern, auch sich um Alternativen zu kümmern.
Wir haben vorhin
auch machen.
Stimmt.
Wobei wir auch gesagt haben, dass die Industrie durch diese Dauerdiskussion natürlich auch sich verunsichert fühlt. Das haben wir zumindest so zitiert. Wir haben vorhin schon gesagt, wie viele Seiten das Programm hat. Wir können natürlich nicht jedes Thema ansprechen, was im Programm steht. Das kann der geneigte Hörer ja aber selber nachlesen. Ein Punkt, den wir aber unbedingt ansprechen müssen, ist aus unserer Sicht, weil er eben auch die Gesellschaft so bewegt, das Thema Corona-Zeit. Sie fordern einen Untersuchungsausschuss. Die CDU und die SPD beispielsweise haben jetzt im Landtag mehrfach erklärt, sie wollen eine Enquetekommission, um die Corona-Zeit aufzuarbeiten, vor allen Dingen mit Blickrichtung darauf, wenn so eine Pandemie wiederkommt, wie stellen wir uns besser auf? Was haben wir falsch gemacht, damit wir es künftig richtiger machen? Die AfD will unbedingt einen Untersuchungsausschuss. Wäre das für Sie eine rote Linie? Ist Ihnen das besonders wichtig, ob es jetzt ein Untersuchungsausschuss ist oder eine Enquetekommission? Und Warum, wenn ja?
Also wir wollen auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss. Also das ist auch so eine rote Linie, weil wir wollen auch Aufklärung und vor allen Dingen auch für die Zukunft. Was kann man verändern? Was kann man besser machen, wenn solche Pandemie wiederkommt? Aber Sie kriegen mit einem Untersuchungsausschuss eben nur die Akteneinsicht, was Sie sonst mit einer Enquetekommission nicht bekommen. Die Wirkung von einer Enquetekommission ist wenig, muss man wirklich sagen, sondern man braucht einen Untersuchungsausschuss. Und hier geht es nicht um Leute vorzuführen, sondern es geht uns hier wirklich darum, dass wir für die Zukunft aufarbeiten, was können wir besser machen.
Sie würden da auch, Sie haben ja vorhin gesagt, Ihnen kommt es dann auf die Inhalte an. Da wäre etwas, wo Sie mit der AfD stimmen, wobei man jetzt mal sagen muss, für einen Untersuchungsausschuss braucht es ein Fünftel der Landtagsmitglieder. Das könntet ihr auch allein einsetzen, wahrscheinlich, wenn wir zumindest auf die Umfragezahlen schauen.
Also wir gucken erstmal, wie wir das in die Koalitionsverhandlungen dann reinbringen. Und vorher gucken wir erstmal, wie gewählt wird am 1. September. Und dann können wir uns darüber unterhalten.
Wir müssen uns jetzt schon an ein paar Punkten unterhalten, damit der Wähler ungefähr weiß, wo es mit dem BSW in Sachsen hingeht. Mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt ganz zum Schluss
noch ein paar Fragen, genau. Oder besser gesagt ein paar Sätze, die Sie bitte ergänzen.
Genau, und zwar... Wenn ich in den Landtag einziehe, werde ich als erstes?
Als erstes würde ich dann erstmal mein Büro beziehen.
Politische Gegner sind für mich zuallererst?
Ja, sie sind, denke ich, politische Gegner. Und dann muss man gucken, wie man sich argumentativ auseinandersetzt.
Vorletzte Frage. Im Landtag möchte ich mit meiner Fraktion gern wo sitzen? Ganz rechts oder ganz links?
Ich glaube, diese Rechts-Links-Debatte, die sollten wir eigentlich, es geht darum, die Leute wollen einfach ihre Probleme gelöst haben und das ist wichtig, ob links oder rechts, wir wollen sie lösen.
Und wenn ich jetzt aus dem Studio gehe, dann?
Dann werde ich nach Hause fahren und bei meiner Familie sein.
Vielen Dank, Frau Zimmermann. Das war das erste lange Interview zur Wahl hier bei MDR Sachsen, das Sachsenradio. Wir sind ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Das nächste gibt's am Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Es verabschieden sich Uta Deko
und Jan Kummer.
Und tschüss.
Und tschüss.
MDR Sachsen extra. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.